Jetzt lass mich doch mal auslesen. Der Literaturpodcast vom Hamburger Abendblatt und Literaturhaus Hamburg.
Schon wieder eine neue Ausgabe. Hallo Antje.
Hallo Thomas.
Antje ist Antje Flemming. Ihr wisst das, Sie wissen das. Mein Name ist Thomas André, der Literaturpodcast von Literaturhaus Hamburg und Hamburger Abendblatt. So, was machen wir heute?
Wir machen Antje. Heute einen deutschsprachigen Autor, Christoph Magnusson, Die Reise ans Ende der Geschichte, in seinem neuen Verlag Klett-Cotta erschienen.
Ach, wo war der denn? Fast erschienen. Kunstmann war der vorher, oder?
Der war vorher Kunstmann, genau.
Stimmt, jetzt wo du sagst, jetzt stimmt, es ist ja Klett-Cotta, ist ein neuer Verlag. Christoph Magnusson, ich habe gesehen beim Blick ins Literaturprogramm, du hast den eingeladen, ne?
Ja, der kommt am 17. Februar.
Ich glaube, ist eine ganz gute Wahl. Ich habe von Christoph Magnusson, glaube ich, die letzten zwei Romane gelesen, natürlich Arztroman und dann auch diesen Künstlerroman,
was war der? Ein Mann der Kunst. Der war super.
Der war auf jeden Fall sehr gut. Mhm. Man kann also immer frohgemut in die Lektüre eines Magnussons gehen, würde ich einfach mal behaupten. Was haben wir denn hier? Wir haben hier einen, was ist das, ein Agenten, ein Abenteuerroman?
Ja, das ist so eine Art Agentenroman, aber irgendwie, also wenn man Christoph Magnusson schon öfter gelesen hat, weiß man ja auch, dass das mit einer gehörigen Portion Humor und Ironie daherkommt. Also es geht ein bisschen um so einen abgehalfterten Agenten.
Absolut. Ich finde das, diesen Humor, das ist das, was mir am meisten in Erinnerung bleiben wird und geblieben ist von der Lektüre. Das hat mich am meisten für ihn eingenommen. Aber sag mal erstmal, was geht's denn eigentlich? Es ist ein interessantes Setting. Es geht mehr oder minder in Rom los. Du wirst gleich erzählen, warum das in Rom losgeht. Und es spielt direkt nach der Wende. Und da ist die Welt eben eine ganz andere geworden. Deswegen haben wir hier auch einen Agenten, der ziemlich, ja, du hast gesagt, abgehalftert ist. Ein Doppelagenten sogar, der für die Russen gearbeitet hat, besonders aber für den BND.
Genau, Dieter Germershausen heißt der.
Fang doch mal bitte, willst du den Anfang mal lesen?
Ja, genau. Also es gibt einen Prolog. Da geht's auch gleich mit unserem Dieter los und ich lese mal ein kleines Stück. Dieter Germershausen, Bundesbeamter im 27. Dienstjahr, merkte nicht sofort, dass man ihn vergiftet hatte. Er spürte weder Schmerz noch Schwindel, ihm wurde vielleicht ein klein bisschen wärmer, als er es gewohnt war, nachdem er den ersten Schluck von seinem Cocktail genommen hatte, einem Negroni in diesem Fall, der erstaunlich gut schmeckte dafür, dass er am Ende der Welt zubereitet worden war, im Jahr 1995 in einer Hotelbar in Kasachstan, die eigentlich noch gar nicht geöffnet hatte. Er bekam das Gefühl, die Welt würde sich etwas schneller drehen, doch das war immer so, wenn er Alkohol trank. Er dachte nur vielleicht etwas länger darüber nach, dass die Welt sich drehte, egal was auf ihr geschah, und überlegte dann, ob das tröstlich war oder traurig, und wischte sich den kalten Schweiß von der Stirn.
Vielen Dank. Sehr gut, dass hier die genaue zeitliche Verortung nochmal eine Rolle spielt. Ich sagte eben, direkt nach der Wende stimmt nicht ganz. 95 ist vielleicht von heute aus betrachtet relativ direkt nach der Wende. Ich hätte jetzt mit 91, 92 spekuliert und ist aber falsch, 95. Agent, wir werden sofort in seine Gedankenwelt, auch später auf den folgenden Seiten, in seine Gedankenwelt gezogen. Der ist ein bisschen unglücklich mit dem, was passiert ist eben da 5, 6 Jahre zuvor. Er stand relativ stabil. Er hat russische BND-Leute, die in Russland eingeschleust wurden. Also Russen hat er mit neuen Existenzen quasi ausgestattet, hat das dann irgendwie organisiert. Und er ist auch immer noch der Einzige, der weiß, wer wo unter welchem Namen lebt. Also eine ziemliche Macht hat er da auch irgendwie. Das hat ihm auch seine Reputation eingebracht oder zumindest seinen Status immer gesichert. Aber er fühlt sich eben gar nicht mehr sicher. Er kann sich nicht mehr ordentlich bewegen. Es sind eben Gewissheiten sind weg. Die Russen sind jetzt eigentlich Freunde, aber auch noch nicht so ganz. Da kann man jetzt auch schon mal gleich sagen, was hat eigentlich den Autor an diesem Thema vielleicht gereizt, dass man sich jetzt notgedrungenerweise mit dem, was aus der Sowjetunion wurde, ich glaube, damals sprach man längere Zeit von den Gussstaaten, erinnere ich das richtig?
Ja, stimmt.
Was daraus wurde, das ist ja jetzt einfach wichtiger geworden mit diesem blöden, schrecklichen Krieg in der Ukraine. Also, dass da Magnusson irgendwie was angezogen hat, das kann ich mir so ganz gut vorstellen. Wie kam es zu Rom? Warum ist Rom hier ein Schauplatz?
Naja, Also das Stück, was ich jetzt gelesen habe, war ja aus dem Prolog und das ist eigentlich von der Handlung her sozusagen ziemlich am Ende. Spielt ja auch in Kasachstan, in Almaty. Das Goethe-Institut spielt eine große Rolle. Da kann ich nachher auch noch mal was dazu sagen. Und die Handlung, die chronologische Handlung setzt dann ein in Rom im Garten der Botschaft der Russischen Föderation. Und da beschreibt Magnus Horn also so ganz wunderbar und mit spitzer Feder so einen Empfang, die wir irgendwie alle kennen und, glaube ich, beide nicht so richtig mögen, wenn man eingeladen wird und Sekt trinkt und irgendwelche Leute kennenlernen soll und gleichzeitig auch, aber auch Häppchen essen und mit vollem Mund dann irgendjemand vorgestellt werden. Ich hasse es wie die Pest. So, und aber eigentlich geht es dem Germershausen, also unserem Agenten, darum, eine neue Kraft anzuheuern. Einen neuen Agenten. Und da hat er sich ausgeguckt, einen Dichter.
Einen sehr jungen Dichter.
Einen sehr jungen, wahnsinnig erfolgreichen Dichter, also der noch unter 30 ist und aber schon mega abräumt.
Mit Lyrik, ne?
Also, ja, also das ist schon per se irgendwie.
Das war für mich die Stelle, wo ich merkte, okay, das ist hier nicht ganz ernst alles.
Ja, also es ist so ein ganz, ganz lieber, aufrichtiger, freundlicher, zuversichtlicher Mensch, der also immer nur positiv denkt, uns aber, wie wir dann im Laufe dieses Romans rauskriegen, ganz schön faustdick hinter den Ohren hat. So, und diese, das ist die erste Szene, wo wunderbare Figuren geschildert werden, auch so eine ganz abgehalfterte ehemalige amerikanische Diplomatengattin, mit der der Germershausen mittlerweile zusammenlebt, die also säuft wie ein Loch und unfassbare Dinge sagt.
Und unfassbare Namen auch hat.
Ich jetzt gerade vergessen.
Ja, ich auch, verdammt. Ich dachte, du weißt ihn noch.
Du,
guck mal kurz nach. Wir finden
ich
den
jetzt nicht mehr, wie sie heißt.
Wir finden den Namen noch raus.
Naja, auf jeden Fall könnte ich mir eventuell vorstellen, dass das in Italien losgeht. Das war ja deine Frage. Weil Christoph einige Zeit ein Stipendium in der Villa Massimo hatte. Ich glaube 23, 24, wenn ich mich echt erinnere. Und um jetzt wieder, ich erzähle hier immer mein halbes Leben und der Herr André lässt nie irgendwas raus, wenn Sie das schon mal gemerkt haben.
Du hast viel mehr erlebt.
Scheint so. Auf jeden Fall habe ich, also ich kenne Christoph ein bisschen näher und wir haben, mein Mann und ich, wir haben ihn einen Abend besucht in der Villa Massimo.
Ach nee.
Er ist nicht extra hingereist wegen Christoph, sondern wir waren sowieso im Urlaub in Rom und das war ganz toll. Da hat er uns das Studio gezeigt und ich muss sagen, ich habe eine heimliche Faszination für so Stipendienhäuser. Eigentlich glaube ich, wäre ich sehr gerne so eine Herbergsmutter, also in so einem Stipendienhaus.
Bist du das nicht in deinem Literaturhaus?
Schon, aber die gehen ja immer so schnell wie. Ich möchte es gerne länger betreuen. Nein, ich habe auch schon mal die Villa Aurora, also jetzt so, ne, wirklich als Touristin in Pacific Palisades angeguckt und so und Villa Massimo. Das hört man ja schon immer und das ist immer so was ganz Tolles. Ich wollte es einfach mal sehen und es ist wirklich sehr, sehr schön. Riesiger Park und riesige Studios, das sind ja auch bildende Künstler.
Ne? Ich glaube, also, die fahren da wirklich alle ganz gerne hin.
Ja, natürlich. Das ist einfach top. Also wenn man da ausgewählt wird.
Er hat sich also inspirieren lassen, Christoph Magnussen, der in auf Wikipedia und auch in seinen Angaben zum Autor immer als deutsch-isländischer Schriftsteller firmierte, ist in Hamburg geboren und lebt seit langem aber in Berlin. Also er hat sich davon inspirieren lassen, weil Rom spielt hier durchaus eine Rolle. Es ist quasi der Ausgangspunkt der Handlung. Die lernen sich da kennen. Und dann unser Dieter hat dann diesen jungen Mann angeworben oder ist noch mit dabei, findet den auch ganz vielversprechend. Und dann gerät er in Kontakt zu südamerikanischen Drogenhändlern und möchte, glaube ich, einen Helikopter-Deal durchziehen. Und das.
Genau, und der Helikopter ist aber wiederum in Kasachstan, in Almaty.
Und da soll dann unser Dichter ihm helfen. Und es ist aber auch noch eine andere Person anwesend aus Rom, eine Italienerin, die
Francesca Acquatone.
Vielen Dank. Die ist auch Agentin. Das ist aber allen Beteiligten, was die da genommen, gar nicht so klar. Also es sind hier verschiedene Figuren unterwegs, die man alle auch mit einem Augenzwinkern präsentiert werden. Und trotzdem ist das auch ein Spannungsplot, würde ich ihn jetzt mal nennen.
Also ja, es ist ein Spannungsplot, aber ich finde wirklich, also es lebt von den Figuren. Also einfach, die Namen sind ja schon irgendwie so wahnsinnig originell. Es gibt ja dann noch diese russische naja, Oligarchin slash Fabrikbesitzerin, also die diese Hubschrauber produziert und da irgendwie ein super strenges Regime führt und sehr, sehr unnahbar geschildert wird. Und dann aber, also jedenfalls kommt es dazu, dass bizarrerweise nicht ein Hubschrauber gekauft wird, sondern gleich sechs.
Ja.
Und es ist alles so. Also es wird, sagen wir mal so, die ersten 100 Seiten sind so starke Beobachtung und irgendwie so das soziale Miteinander wird so ein bisschen auf eine ironische Art und Weise seziert. Und dann, wenn sich das dann so in die Handlung öffnet, wird es auch so ein bisschen absurd. Soll es natürlich auch werden. Und verlässt ein wenig die Realitätsebene, sagen wir mal.
Definitiv. Ich habe das Gefühl, schon relativ früh, du hast es gesagt, es ist figurengetrieben und die komischen Einlagen, die komischen Szenen, manchmal sind es auch nur einzelne Sätze, die Dialoge finde ich ziemlich gut, die das Ganze irgendwie tragen, dass da am Ende, das darf man glaube ich so sagen, obwohl es gibt schon einen Knalleffekt am Ende auch. Ich glaube, es ist schon sehr schlüssig, der Plot ist auch rund. Aber das ist jetzt nicht James Bond-mäßig zu irgendwelchen Knaller Momenten kommt, das war mir schon relativ früh klar. Das ist nicht diese Art von Roman. Ich würde es auch mal gerne vorlesen, eine Stelle, die ich noch ganz, ganz gut finde. Wir haben es, Jakob, es klappt halt eben einfach nicht alles und irgendwann sind dann auch gleich die Ermittlungsbehörden hinter allen Beteiligten her und Jakob reist dann erstmal zurück aus dem Osten eben nach Mitteleuropa und Südeuropa und wird dann aber gleich von Francesca weitergeschickt. Er soll untertauchen mal am besten ein ganzes Jahr und dann reist er zu seiner Tante, die heißt
Tante Hilde.
Hildegard und lebt da irgendwo am Rhein. Wahrscheinlich ist Bingen gar nicht so weit entfernt. Hildegard von Bingen.
In einer Art Schloss, oder?
Genau. Mhm. Am Rhein entlang gondelnd sank endgültig sein Mut. Ihm war, als ob mit jedem Kilometer, jedem Halt des Zuges eine zusätzliche Generation hungernder, frierender, schuftender Vorfahren auf seine Schultern geworfen würde. Ihm beim Anblick jeder Burgruine ein schwererer Stein auf die Seele drückte. Mit dieser Schwere kamen die Selbstzweifel zurück. Als Jugendlicher war er voll davon gewesen. Lange Zeit hatte er sie verschwunden geglaubt. Jetzt wurde ihm klar, dass sie sich nur für eine lange Zeit verbuddelt hatten, wie die Larven von Maikäfern. Jetzt waren sie wieder da. Seine Augen fielen zu. Doch er war nicht müde. Er war aufgekratzt und niedergeschlagen zugleich. In den letzten Jahren hatte Jakob Dreiser oft eine Art Tagtraum gehabt. Wenn er von einer Hotelterrasse aufs Meer schaute, in einem guten Restaurant mit unterhaltsamen Menschen saß, vor einem Publikum auftrat, dachte er für einen kurzen Moment, dass gleich zwei Männer vom Sicherheitsdienst auf ihn zukommen würden, die sich noch im Gehen die Lederhandschuhe anzogen, um ihn im nächsten Moment mit einem schmerzhaften Griff zu packen und zur Hintertür zu bringen, wo ein Auto auf ihn wartete und ihn zurückbrachte in sein eigentliches Leben. Manchmal war es in diesem Tagtraum auch eine Reiseleiterin, die aus einem Reisebus ausstieg und sagte, liebe Reisegruppe, der Programmpunkt Besichtigung eines schönen, für Leute wie Sie vom Schicksal nicht vorgesehenen Lebens ist vorbei. Jetzt geht es zurück nach Hause. Das war Jakob Dreisers Busgefühl. Ein ererbtes Misstrauen aus seiner nasskalten Heimat, wo man das Schöne für eine Illusion hielt. Ein Betrug an der hässlichen Wahrheit des Lebens, der früher oder später auffliegen musste. Also, das ist ein bisschen so das Psychogramm oder die Charakterisierung dieses Jakob, der nicht nur in seinen Texten, in Lyrik ist er wahrscheinlich einer, der Gedanken in schöne Worte kleidet, aber auch jemand, der eher den Süden sucht, das schöne Leben. Er stammt, ich habe jetzt gerade gesagt, er stammt aus einer Gegend, in der dem Schönen misstraut wird. Und es ist hier irgendwie nördlich Hamburgs oder irgendwo hier im Norddeutschland zumindest. Ja, und finde ich sehr schön, die Stelle.
Naja, das Lustige ist ja, dass dieser Jakob Dreiser, der so als so super naiv und so ein liebenswerter Charakter geschildert wird, dass der ja eigentlich dann der raffinierteste und ausgebuffteste von allen wird und sich da ja völlig reingibt. Also der macht es ja richtig gerne, diese Spionagetätigkeit.
Weil der abgehasst.
Und wird ja immer wagemutiger, ja, und macht hier voll die Deals und
genau,
so weiter. Während Germershausen, der ja so irgendwie seinen Platz in der Welt verloren hat, sich eigentlich langsam zur Ruhe setzen will oder einfach nur so einen letzten großen Coup hat, um dann aussteigen zu können mit seiner.
Und er fühlt sich dann auch bedroht von Jakob. Und Jakob geht ihm auf gut Deutsch ja ziemlich auf den Sack dann irgendwann, weil er alles an sich reißt. Muss er auch, weil Dieter eben auch selbst gar nicht mehr so klarkommt. Und mit dem Prolog, den du vorgelesen hast, hast du auch eine besondere Bewandtnis. Verraten wir jetzt nicht. Aber sag mal, eins können wir sagen, sein physisches Wohlbefinden, überhaupt sein Überleben, ist nicht zu allen Zeitpunkten dieser Handlung gesichert. Hast du noch eine Lieblingsstelle?
Ja, ich habe eine Stelle über Dieter ausgewählt, wo so ein bisschen erklärt wird, wie er eigentlich auch zu dieser leichten Verlorenheit in seinem Leben gekommen ist. Er wurde erst in der letzten Sekunde befördert, die der Automatismus der Behörde vorsah. Und auch da gab es keinen Kuchen. Also vorher in der Stelle ist alle seine Kollegen, naja, kriegen immer zum Geburtstag Kuchen, nur er nicht. Und dann denkt er, das ist so traurig. Dann denkt er, es ist bestimmt nur bei einem runden Geburtstag. Und dann wird er 30, 45 und so weiter und kriegt einfach nie einen Kuchen. Naja, gab es keinen Kuchen. Wenn seine Kolleginnen und Kollegen neue Computer bekam er ihre alten. Seine Ausrüstung war schlechter als die vom Verfassungsschutz, fast so schlecht wie beim militärischen Abschirmdienst. Er hatte lange Zeit nicht einmal einen Dienstwagen und als er den endlich bekam, hatte dessen Telefon B-Netz, während alle anderen längst über das C-Netz telefonierten. Das war's schon. Ich fand das sehr lustig.
Sehr gute Stelle, auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen übrigens, dass das natürlich auch, du hast es erwähnt, der ist am Schwanenweg hier im Literaturhaus zu Gast, dass das eine sehr vergnügliche Lesung wird. Da sind viele Stellen drin, die sehr gutes Vorlesepotenzial haben. Ich würde den Autor, wenn ich ihn träfe, ich weiß nicht, ob ich es an dem Tag ins Literaturhaus schaffe, du schaffst es ja, du kannst mir ja Fragen stellen, wenn ich ihn träfe, würde ich ihn tatsächlich fragen, was denn jetzt eigentlich die ursprüngliche Inspiration war, ob er von Rom aus eine Geschichte erzählen wollte oder ob er sich doch eben, ich habe es vorhin erwähnt, durch das, was der Zeitgeist gerade vorgibt in dieser doch auch schwierigen Gegenwart, ob er irgendwie dachte, er müsse sich, auch wenn es hier dankbarerweise auf humoristische Art ist, er müsse sich doch irgendwie dem Osten zuwenden. Dass das eben der Ansatz am Anfang war.
Ja, ich würde ihn vielleicht was zu den Namen seiner Figuren fragen. Also ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, es gibt ja auch etwas später noch eine Figur, die heißt Dr. Erika Maus. Oh Gott. Ja. Denken wir natürlich alle an Dr. Erika Fuchs. Ja. Und letztlich auch Jakob Dreiser, kann man auch denken, ja, Anton Reiser und so weiter. Ob er da wirklich spielt damit, wobei ich eigentlich denke, dass er das macht. Ja.
Definitiv, ja. Was ich mitnehme von der Lektüre dieses Buchs ist, dass ich definitiv keine gesteigerte Lust habe, in Zukunft einen Negroni zu trinken. Mit Cocktails habe ich es eh nicht so, aber irgendwie ist mir da bei der Lektüre die Lust vergangen.
Ach, mir ist eigentlich noch was eingefallen, gerade was ich Ihnen eigentlich auch noch fragen wollte, jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Und zwar, ja, es gibt ja weite Teile, die auch im Goethe-Institut in Almaty spielen und dort in der Bibliothek mit der Bibliothekarin. Und wie ist das, der Zufall so will, ist die aktuelle Leiterin des Goethe-Instituts in Almaty, Friederike van Stepphout, eine Bekannte von mir, die vor sehr vielen Jahren einmal ein Praktikum im Literaturhaus gemacht hat. Und ich möchte eigentlich wissen, ob Christoph auch in Almaty war oder warum er sich das jetzt gerade ausgesucht hat und ob er dorthin fahren wird zu einer Lesung.
Gut, dass du das noch erwähnst, du hast vorhin genau. Die Goethe-Institutstelle ist natürlich auch großartig.
Das ist alles so wunderbar beobachtet und mit so einer lieben Ironie gezeichnet. Er macht sich ja schon lustig, aber auf so eine Art und Weise,
wie absurd natürlich sind, den Literaturbetrieb mit der großen Agentenwelt zu verknüpfen. Das ist schon eine gute Idee und wird hier auch ganz gut umgesetzt. Ich habe den letzten wirklich auch literarischen Agentenroman, an den ich mich natürlich erinnere, ist Sand von Wolfgang Herrndorf, war ja auch irgendwie vor, war irgendwie auch ein bisschen so mit Agenten und so, da habe ich auch mich sehr amüsiert, aber hier wahrscheinlich sogar noch aber ein
der ist doch, glaube ich, sehr, sehr verrätselt, oder?
Ja, genau,
ich habe Sand jetzt nicht gelesen.
Der ist noch verrätselt, genau. Hier, der Roman,
also das ist ja hier einfach ein großer Lesespaß, also hier, ja. man versteht es natürlich alles und man hat einfach Vergnügen daran, wie er diese Figuren miteinander in Beziehung setzt und wie er sie beschreibt und wie er sie sprechen lässt. Also er ist einfach jemand, Christoph schreibt ja auch viele Theaterstücke, ja. Ne? Der hat ja mit Männerhort damals riesigen Erfolg gehabt, also er ist einfach jemand, der wirklich genau den Leuten aufs Maul schaut sozusagen und das dann aber auch super umsetzen kann. Also es macht einfach nur Spaß, dieses Buch zu lesen.
Sein Talent auch und eben für interessante Plots trägt ihn durch seine Karriere, kann man schon so sagen. Also was nimmst du mit? Hast du das eben beantwortet, um auf diese schönen Kategorien zurückzukommen?
Ich nehme mit, dass es einfach ab und zu auch mal Spaß machen kann, was Heiteres zu lesen und sich so. Und sich auf hohem Niveau zu amüsieren.
Besser kann man es nicht sagen. Ja, der Lieblingsmoment, in dem du deine Punktzahl verkünden darfst.
Ach, da muss ich nochmal mit dir drüber reden nachher. Naja, also, die Punktzahl. Das ist schwierig. Ich sag 7 Punkte.
Ich bin auch bei starken 7 Punkten. Das war die neue Folge von Jetzt lass mich doch mal auslesen. Meine Wenigkeit und die liebe Antje, wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal.
Und ich hoffe, ich sehe Sie im Literaturhaus.
Unbedingt,
bei der Lesung von Christoph Magnusson.
Bis demnächst.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.